Hallo und herzlich willkommen zu meinem Homöopathie-Podcast. Mein Name ist Marvin Zander und ich freue mich darauf, dir diese alternative Heilmethode näher bringen zu dürfen. Ich werde dir die Hintergründe und Grundlagen leicht verständlich erklären, von meinen Erfahrungen und Erkenntnissen berichten und dir ermöglichen, alle Bereiche dieser ganzheitlich wirkenden Therapie kennenzulernen. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ich habe heute einen Gast, den ich auf dem Online-Kongress United to Heal das erste Mal gesehen habe und ihn gerade angesprochen habe, weil uns ein Thema verbindet, ihn mit sehr viel großer Erfahrung und mich noch in den Anfängen. Und zwar ist das der Marco Riefer, der sich gleich noch näher vorstellt. Und warum ich auf ihn aufmerksam geworden bin, das ist, weil er Homöopathie und Familienstellen verbindet, also die systemische Aufstellung. Und das ist etwas, was ich auch mit sehr großem Interesse verfolge und mittendrin bin in einer Ausbildung. Und deshalb fand ich das sehr interessant und habe ihn gefragt und freue mich sehr, Marco, dass du heute hier bist.
Ja, ich habe mich auch gefreut auf das Interview und bin gerne dabei.
Super. Für die Leute, die dich noch nicht kennen, die dich vielleicht auch im United to Heal Kongress nicht gesehen haben, könntest du dich noch mal kurz vorstellen?
Ja, also mein Name ist Marco Riefer. Ich bin Homöopath seit ungefähr 33 Jahren, also schon eine ganze Weile, und bin über eine ganz persönliche Erfahrung zur Homöopathie gekommen. Ich hatte eine Sportverletzung, eine Knieverletzung, und die hatte immer ein dickes Knie, ein geschwollenes Knie, war bei einem Orthopäden in Behandlung. Der war zwar sehr nett, aber außer immer wieder punktieren, hat er mir nicht helfen können. Mhm. Und dann kam ich in meinen Bekanntenkreis zu einem damals ganz jungen Mediziner noch, übrigens der Friedrich Graf, mit dem ich dann später auch eine Weile zusammen gewohnt habe in der größeren Landregion.
Sehr lustig, ja.
Genau, und der war damals schon homöopathisch unterwegs und der hat mir dann Brionia gegeben. Mhm. Das Mittel der Zeit. Im Augenblick, wir sind ja im April 2020 jetzt und da spielt Brionia in der Corona-Geschichte immer wieder eine große Rolle. Jedenfalls hat er mir das mitgegeben und innerhalb von 10 Tagen war mein Knie okay. Ja. Mhm. Die Schwellung war weg und das hat mich schon interessiert und dann haben wir uns auch viel ausgetauscht und das Prinzip Homöopathie hat mich damals noch Geisteswissenschaftler, hatte gerade mein Studium da Germanistik und Politikwissenschaft abgeschlossen und war mir nicht so klar, wo soll es eigentlich hingehen in meinem Leben. Und die Frage stand wirklich im Raum und dann kam die Homöopathie und ich habe alles gelesen, was mir irgendwie in die Finger kam. Es gab damals noch nicht so viel, das war Anfang der 80er Jahre. Und fand es absolut faszinierend. Und dann habe ich gesagt, das will ich machen. Das wird mein Leben und mein Beruf. Und so ist es dann tatsächlich geworden. Stand die Frage, ob ich dann noch ein zweites Studium anschließe, Medizin, oder ob ich die Heilpraktiker-Ausbildung mache. Und da die Umstände so waren, da war mein erstes Kind schon da. Und ich habe mich gedacht, okay, mach den kürzeren Weg. Ich will Homöopathie machen, so schnell wie möglich. Ja. Und so ist es, wenn man dem Herzen folgt. Es ging alles sehr gut und es ging schnell und es sind alle Türen aufgegangen. Und dann bin ich relativ bald mit Jürgen Becker in Kontakt gekommen. Das war sozusagen mein erster Lehrer. Mit dem war ich zwei Jahre lang assoziiert, praxismäßig. Und habe da sehr viel gelernt. Dann kam die Bad Boller-Zeit. Das war wahrscheinlich vor deiner Zeit, nehme ich mal an.
Ja.
Aber es ist ja schon auch deutsche Homöopathie-Geschichte berühmt geworden, die Corona-Zeit. Genau, und so bin ich dann in die Praxis gestartet und habe das immer mit Begeisterung gemacht und mache das heute noch mit Begeisterung. Ich kann mir fast nichts Besseres vorstellen.
Sehr schön. Also die Liebe zur Homöopathie, die teilen wir auf jeden Fall schon mal. Wie ist dann dein Weg gekommen, dass du überhaupt in die Familienaufstellung gegangen bist?
Das war so um die Jahrtausendwende, ein bisschen vorher sogar schon, nee, es muss 98 gewesen sein. Da habe ich die ersten Hellinger-Videos gesehen und war sofort absolut fasziniert. Das war das allererste nach der Bekanntschaft mit der Homöopathie, was mich wirklich interessiert hat als Methode. Ich habe hier und da mal was geguckt und nichts hat mich wirklich begeistert. Und es hat ja eigentlich auch ausgereicht mit der Homöopathie. Und dann kam die Familienaufstellung und dann habe ich gedacht, oh, hier kommt eine zweite große Liebe vielleicht. Ja, darf man ja haben.
Ja.
Auf der Ebene auf jeden Fall. Und ich habe ein Video gesehen, was mich total an meine Familiengeschichte, meine eigene erinnert hat. Mhm. Das kennen wir ja aus den Aufstellungen. Manchmal siehst du nur was, machst gar nicht eine eigene Aufstellung und es bewegt sich schon was, weil es so in Resonanz geht mit dem, was man selber hat. Ja. Mhm. Und das war so. Und dann habe ich gedacht, jo, das ist wirklich super. Und dann habe ich jemanden kennengelernt, der damals schon selbst bei Hellinger Ausbildung gemacht hatte und Bert Hellinger. Und schon Familienaufstellungen angeboten hat. Und mit dem habe ich mich zusammengetan und ganz viele Patienten dorthin geschickt und Seminare selbst organisiert. Und habe dann parallel bei ihm, das war Thomas von Stosch, eine Ausbildung gemacht. Sehr umfangreich, alle Grundlagen des Familienstellens. Wir haben aber auch Organisationsaufstellungen gemacht damals, das gelernt. Was ich auch heute noch mache, für Unternehmen, für kleinere Unternehmen. Das Prinzip ist ja immer das Gleiche, die stellvertretende Wahrnehmung und der Blick in die Tiefe eines Systems. Genau. Und dann habe ich selbst mit Aufstellungen angefangen in Anfang der 2000er, also 2003 ungefähr, mit eigenen Aufstellungen angefangen. Und das ist dann immer größer geworden in der Praxis und ist mein zweites Standbein. Ich sage immer, man hat zwei Beine, dann steht man relativ gut. Und das zweite Bein ist wirklich die Systemik geworden, die mich auch in meiner persönlichen Entwicklung sehr weitergebracht hat und auch in Tiefen gebracht hat. Und heute kann ich mir Homöopathie ohne den Hintergrund des systemischen Wissens nicht mehr vorstellen. Das wird ja wahrscheinlich genauso gehen.
Genau, ich bin ja da noch ganz in den Anfängen, habe aber gerade gemerkt, dass sich das Wissen gerade anschließt. Da kommen wir auch noch dazu. Du hast mich ein paar Fälle vorbereitet, die so verschiedene Aspekte in dieser Zusammenarbeit beleuchten. Und da würde ich gerade beim ersten gern einhaken, weil das war auch so ein Moment, wo ich wieder zur Familienaufstellung gestoßen bin. Bei mir war so ein längerer Unterbruch, wo ich das lang gemacht habe, als ich noch in Berlin war. Und dann bin ich ja in die Schweiz gegangen für die Ausbildung. Und da war es dann längere Zeit, habe ich das nicht mehr gemacht und dann immer nur homöopathisch gearbeitet. Und irgendwann ist mir es wieder eingefallen, dass es das ja auch noch gibt. Ja. Weil ich hatte eben einen Patienten, wo dann ich eben gedacht habe, ach komm, da gab es da irgendwas, diese Aufstellung wegen der Familie. Machst du das mal, fragst mal die Patientin so ganz vorsichtig, ob sie nicht Lust hätte. Und dann hat sie gesagt, ja, sie kommt gerade mit. Und habe dann halt da mich wieder erinnert, dass man da eben ein tieferes Verständnis für den Fall noch bekommen kann. Und da gebe ich das Wort an dich.
Ja, im Prinzip ist das, was wir mit den Aufstellern machen, ist ja eine miasmatische Arbeit mit dem Vergrößerungsglas. Also das, was Hahnemann uns schon mitgegeben hat, mit dem miasmatischen, dem Konzept des Miasmas, dass da etwas transportiert wird und in anderer Form wieder auftaucht, als es entstanden ist. Das sehen wir in Systemaufstellungen total klar. Und ich arbeite fast nie mehr mit, wenn ich ein Erstgespräch mache, guckt immer sozusagen mir dieser systemische Blick über die Schulter. Und ich bin so viel schneller an Punkten, um die es geht, weil ich würde heute sagen, alle Krankheiten entstehen in der Familie. Und es gibt natürlich keine Krankheit, die rein körperlicher Natur ist. Das ist ein Märchen der Schulmedizin. Alle Krankheiten haben einen psychosomatischen, einen psychosozialen Hintergrund. Und der ist meistens oder praktisch immer in der Familie. Und nicht nur in der Ursprungsfamilie, es geht ja oft dann zwei, drei, vier Generationen zurück und du siehst, ach, das ist die Wurzel der Krankheit. Und In schwierigeren Fällen, wo es homöopathisch nicht einfach so über die Bühne geht, gehe ich eben sehr gerne dorthin und schlage dann eine Aufstellung vor. Die meisten Patienten machen das auch und meistens mit einem großen Gewinn. Mhm. Und so wäre jetzt der erste Fall, den ich gerne vorstellen würde.
Sehr also, gerne.
Das sozusagen das ganz Klassische, es ist eine homöopathische Behandlung, die angefangen hat, die ganz gut angefangen hat, mhm. und dann aber brauchte sie nochmal eine tiefere Erkenntnis. Also die Frage, was ist der tiefere Grund der Erkrankung? Mhm. Wie kann ich die homöopathische Behandlung vertiefen? Es handelt sich um eine 45-jährige Frau mit einem ausgeprägten Erschöpfungssyndrom und der Diagnose chronische Borreliose mit dem Hormontiter. Mhm. Und sie ist sehr erschöpft, sodass sie fast ihre Arbeit nicht mehr machen kann, ist mhm. Lehrerin von Beruf, hat zwei Kinder und zudem eine sehr problematische und unglückliche Ehe. Und sie ist eigentlich dabei, sich zu trennen. Das mhm. ist der Stand der Geschichte gewesen. Und nach der Anamnese der körperlichen Symptomatik und Allgemeinsymptomatik war der Behandlungsfokus dann hauptsächlich auf dem emotionalen Status. Und wir haben uns sehr über diese Beziehung unterhalten. Mhm. Hat auch das Bedürfnis gehabt, sehr viel zu erzählen darüber. Mhm. Sie fühlt sich ungeliebt, unverstanden und von ihrem Mann total dominiert. Mhm. Das war so der Hauptstatus.
Genau, da klingelt es ja schon bei den Familienaufstellern.
Genau,
da zuhören, oder? Da wäre die erste Frage, wie ist die Beziehung zum Vater?
Genau, würde man denken. Es ist aber ein bisschen anders gekommen, deswegen mhm. erzähle ich es quasi nicht den ganz mainstreamigen Fall. Also sie fühlt sich ungeliebt, unverstanden und dominiert von ihrem Mann. Er tut immer so, so erzählt sie, als wäre alles gut, aber eigentlich, sagt sie, haben wir keine wirkliche Beziehung, also schon gar nicht eine Liebesbeziehung. Mhm. Sie will weg, unbedingt weg, aber dann wiederum doch nicht. Mhm. Was hält sie? Natürlich wie häufig und auch zu Recht erstmal die Kinder. Das kann ich das den Kindern antun? Nein, eigentlich nicht. Auch das Haus, die Wohnumstände, es gibt viel zu verlieren und in diesem Konflikt laboriert sie seit vielen Jahren schon. Mhm. So, in dieser Gesamtsymptomatik habe ich ihr dann das Mittel Calciumphosphorikum gegeben. Mhm. Das ist einfach das Konfliktthema von ich will zu Hause bleiben, aber ich will auch weg. Diese Spannung ist ja in dem Mittel drin. Mhm. Und einige Symptome passen auch ganz gut. Und wir hatten eine gute Mittelwirkung, so wie das viele Homöopathen kennen. Gute Verbesserung, aber keine vollständige Lösung. Das mhm. kennen wir alle. Ja. Ja. Damit sind viele Patienten schon relativ zufrieden, weil mhm. sie gar nicht mehr kennen.
Ja, das stimmt. Ja.
Ich sage, nein, ich bin überhaupt nicht zufrieden mit dem Ergebnis. Wir brauchen eigentlich mehr. Ja. Wenn wir wissen, was passiert, wenn eine Heilung eintritt, wenn dieses Wunder der Aktivierung der Lebenskraft tatsächlich mhm. passiert, dann sehen wir mehr. Und wenn man das weiß, dann ist man natürlich auch nicht ganz zufrieden mit dem, was man dann hat.
Genau.
Gut, Familienaufstellung vorgeschlagen und das haben wir dann gemacht in einer klassischen Runde. Ich mache Samstagsseminare, Ganztagsseminare, mhm. manchmal auch kleinere, nur in einer Dreiergruppe. Die mache ich dann am Halbtag. Das ist eigentlich auch ein beliebtes Forum, weil man schon eine Gruppendynamik hat, aber auch relativ schnell durch ist. Wir stellen also sie auf und das Gefühl des Ungeliebtseins und der Dominanz. Mhm. Das erste Bild ist die Patientin selbst und ihr Ehemann. Wir haben erstmal nur die beiden Personen gestellt. So. Die Patientin selbst und ihr Ehemann. Und dann zeigt sich, wie oft, dass die Story gar nicht so stark sich abbildet, in dem der Mann ist nicht so schlimm, war ihr eher zugewandt mhm. und es war gar nicht diese schlimme Person, die sie erlebt. Und dann sagt die Stellvertreterin von ihr, hier fehlt da noch irgendwas oder irgendjemand. Wer könnte das sein? Ein Stellvertreter hat ja oft ein Gefühl fürs Gesamtsystem und drückt es dann auch so aus. Und dann an der Stelle habe ich ein kleines Zwischengespräch mit der Patientin geführt und sie sagt, ja, die Beziehung zu meiner Mutter ist auch schwierig. Die war schon auch irgendwie dominant im Sinne von, die hat sich immer an mir festgehalten. Ich war ihre emotionale Hauptstütze. Und dann stellt sich heraus, dass sie, wie das in vielen Eltern-Kind-Beziehungen passiert, ein umgekehrtes Eltern-Kind-Verhältnis hat. Sie ist die Mutter gewesen und die Mutter war wie das Kind.
Ja.
Parentifizierte Beziehung.
Genau. Ja.
Und die Mutter ist die Bedürftige und die Tochter, also die Patientin, hat ihr emotionalen Halt gegeben. Und dann kommt es zum zweiten Bild. Es ist eine Technik der Desidentifizierung, die kennst du wahrscheinlich ja auch. Ich stelle das, um was es wahrscheinlich geht, hinter den Ehemann, der anscheinend das Objekt ist,
um das
es geht, und stelle das, was ich vermute, was es eigentlich ist, hinter diese Person, und dann ziehe ich den Ehemann relativ schnell weg, raus aus dem Geschehen, und dann geht der Blick auf die Person dahinter. Wenn es um diese Person geht, dann bleibt der Blick auf diese Person. Wenn es nicht um die geht, geht er weiter und würde sich dann weiter auf den Ehemann fixieren. Ja. Und dann würde sie eher sagen, das interessiert mich gar nicht, was da hinten steht. Aber so war es eben nicht, sondern es war ganz klar, es geht um die Mutter. Und dann ging es darum, das Mutterverhältnis zu klären. Und das haben wir dann gemacht. Und bis dahin, dass die Mutter ihr Kind als Kind wahrnehmen kann und es ein Zusammenkommen gibt, einfach der klassische Weg des Aufstellens. Und das Kind dann ganz Kind sein kann. Und dann kommt der Ehemann wieder als drittes Bild in den Blick und sie sehen sich an und ich sage, jetzt geht's nur um Augenkontakt, schaut euch nur an. Also immer noch beide Stellvertreter. Und die Stellvertreterin der Patientin kann den Mann zum ersten Mal als ihren Partner wirklich sehen und ohne diese emotionale Konditionierung. Und es kommt zu einer innigen Umarmung. Das Gleiche wird dann eben mit der Patientin selbst durchgeführt. Das geht meistens ein bisschen länger, ein bisschen schwieriger, weil ja die ganzen Ressentiments nicht automatisch weg sind. Aber es hat in dem Fall auch wunderbar geklappt. Und das Ganze haben wir mit einem einem gegenseitigen Jahr beendet.
Ich würde gerne eine Sache vielleicht noch gern dich fragen oder dann hinzufügen, wenn du das auch so erklärst, wie ich das bisher verstanden habe. Was ich an der Familienaufstellung nämlich so wunderschön finde, ist das Verständnis, warum das Kind parentifiziert ist. Weil das ist das, was mich an der Familienaufstellung hält und begeistert, dass diese Parentifizierung, also das dieser Austausch von Mama und Tochter immer aus einer Motivation der Liebe heraus entsteht. Ja. Unsere Lehrerin, die Rosemarie Garland, die unterrichtet das so, sie sagt, das ist missverstandene Liebe, oder? Kannst du den Punkt nochmal unterstreichen, dass es ganz klar wird, dass sie in die Situation nicht gerutscht ist, weil irgendwas Schlimmes passiert ist, in Anführungsstrichen, sondern eben die Liebe vom Kind zur Mutter dann einerseits extrem stark ist, ja, und so weiter.
Ja, also es ist genau richtig. Es ist natürlich keine gesunde Liebe, aber es ist die Liebe, die zwischen Mutter und Kind und Mutter immer ist. Die rutscht aber in ein Missverhältnis, wenn die Mutter als schwach erlebt wird. Und das Kind kann nicht anders als den Versuch machen, diese Mutter zu retten. Das ist fast wie eine Automatik, das ist fast ein Sog. Der zieht das Kind da rein, das ist natürlich keine Entscheidung. Aber es kann nicht gut gehen, weil die Mutter einfach natürlich nicht leben kann mit der Stütze des Kindes und das Kind vor allem die Last der Mutter nicht tragen kann.
Genau.
Das ist unmöglich. Und das muss in einem bewussten Akt korrigiert werden. Da ist eine Aufstellung eine unglaubliche Kraft. Das ist das Schnellste, was ich kenne,
die
stärkste Aufstellung in psychotherapeutischer Arbeit. Man kann mir nichts vorstellen, was schneller geht, wenn die Stellvertreter gut sind und wenn jemand bereit ist, der Wahrheit sein Herz zu öffnen.
Ja. Ohne diese Voraussetzung, habe ich gehört, hat der Hellinger gar nicht gearbeitet. Die hat er gerade rausgeschmissen.
Das Wort von Hellinger war, mit dir arbeite ich nicht.
Genau. Ja. Jetzt gibt es ja auch den umgekehrten Fall. Oder willst du zu dem Fall noch was sagen? Also hat sich zum Beispiel, ja genau, wir können noch fragen, hat sich dadurch an der Mittelwahl was geändert in dem Fall?
Nein, in dem Fall nicht.
Super, das hat sich dadurch dann aufgelöst.
Es hat sich aufgelöst. Also was passiert ist, ich habe danach, weil ich hatte noch keinen wirklichen Grund, das zu ändern. Es hätte schon auch ein anderes Mittel werden können. Aber ich habe nach der Aufstellung, habe ich erstmal gar nichts gemacht. Ich warte oft ab, bevor ich dann Mittel gebe, einfach zu sehen, was bewirkt die Aufstellung selbst. Und das hat schon eine sehr, sehr große Befreiung gemacht und übrigens auch das Verhältnis zur Mutter.
Sehr schön.
Der verändert, ja. Aber was passieren konnte, ist einfach eine komplette Regeneration ihrer Lebenskräfte. Also der spätere Antikörpertest war negativ.
Wow, genial.
Es hat sich wie eine neue Beziehung zu ihrem Mann aufgebaut. Der war wie demaskiert quasi. Stand nicht nur die Mutter davor, sondern es war plötzlich der Mann, so wie sie ihn noch nie gesehen hatte. Und vor allem dieses Gefühl, es sitzt jemand auf mir und saugt mir meine Kraft aus. Mhm. Diese Projektion auf den Mann musste sie nicht mehr machen. Das war ja die Muttergeschichte. Und das war übrigens, jetzt kommen wir auch nochmal zu meinem Grundverständnis von Krankheiten, das mal ist die Grundlage für die Borreliose gewesen.
Genau.
Jede Krankheit drückt exakt etwas aus. Die Krankheit hat eine exakte Sprache. Und bei einer Borreliose geht es immer um eine Art von parasitärer Beziehung. Ich habe keine Borreliose gesehen, habe viele chronische Borreliosen behandelt. Ich habe keine gesehen, ohne dass es dieses Gefühl von, ich werde ausgesaugt,
sehr interessant, ja,
gleichzeitig gibt. Und wenn das quasi im inneren System drin ist, dann haben wir als Menschen eine große Neigung, eine ähnliche Krankheit, ähnliche Krankheit anzuziehen. Da wird das Ähnlichkeitsprinzip quasi zur Krankheit, was wir ja umgekehrt nutzen, um mit dem Ähnlichkeitsgesetz zur Gesundheit zu kommen. Ja. Aber hier es kann auch quasi umgekehrt sein.
Ja. Super. Es gibt ja auch den umgekehrten Fall, ne, dass, was ich auch schon erlebt habe, dass Leute eine Aufstellung gemacht haben und sich da dann zum Beispiel in mehrere Aufstellungen gemacht, das ist jetzt in meinem Fall gewesen, dass Patienten gekommen sind, dann mehrere Aufstellungen gemacht, aber irgendwie nicht richtig vorangekommen. Und ich habe mir das dann angehört, jetzt mit dem Wissen von ein paar Monaten später, habe dann gemerkt, okay, das ist ein starkes Thema für Mutterverstrickung zum Beispiel und habe dann das mit eingewoben in die Arzneimittelfindung. Da hast du auch einen Fall für Vorbereiter, ne, wo das so rumgeht.
Ja, das passiert manchmal als Geschenk. Es kommen ja Menschen zu mir, die von jemand geschickt werden, von einem Kollegen oder einer Kollegin, und die dann eine Aufstellung machen. Und das der Fall, den du jetzt ansprichst, ist ein Fall, da kam jemand mit dem Verdacht auf Prostatakarzinom. Und da ging es gar nicht um homöopathische Behandlung. Der wollte nur gucken, was ist die Dynamik von dieser Krankheit. Er kam schon mit diesem Verständnis. Ja. Und solche Geschichten fange ich meistens mit der einfachsten Konstellation an. Das heißt, ich stelle den Patienten und seine Krankheit ganz einfach. So. Und von da aus lassen wir uns dann weiterleiten. Das Schöne in den Aufstellungen ist, wir brauchen ja nicht zu wissen, wie der Schluss aussieht. Das ist unglaublich toll. Ich muss mir das nicht auch nicht ausdenken. Ich muss nur selbst komplett in die Wahrnehmung gehen und in dieses wissende Feld hinein. Und dann mir zeigen lassen, das ist meine Aufgabe als Aufstellungsleiter, mir zeigen lassen, was die Richtung der Lösung ist. Also der Stand der Patient und seine Prostata-Geschichte. Und zur Symptomatik, er hatte eine große Prostata-Vergrößerung, Miktionsstörung, also Störungen im Wasserlassen, Schmerzen im Beckenbereich, und einen stark erhöhten und relativ deutlich ansteigenden PSA-Wert, bis dahin schon über 4, also ein deutlicher Verdacht auf ein Karzinom. Biopsie hat er abgelehnt und auch erstmal jede weitere schulmedizinische Behandlung. Das war schon ein spezieller Fall. So, wir stellen auf und das Karzinom oder beziehungsweise die Prostata sagt relativ schnell, ist ähnlich wie in dem ersten Fall, den ich erzählt habe, hinter mir steht noch etwas. Auch wieder die Wahrnehmung eines guten Stellvertreters, es steht noch was und das hat irgendwas mit Krieg zu tun. Manchmal sind diese Hinweise extrem gut, manchmal kann man sie auch nicht verwerten. In dem Fall konnte ich es einfach total gut verwerten. Ich erfrage nämlich dann den Patienten, fällt Ihnen zu Krieg etwas ein? Wie ist denn Ihre Familiengeschichte, was den Krieg anbelangt? Und da schoss es quasi wie hoch in ihm und er erzählte dann sehr emotional die Geschichte seines Vaters. Mhm. Und die war so, die Geschichte der großen Demütigung und Entwürdigung durch seinen Vater, also durch den Großvater des Patienten. Mhm. Der war SS-Offizier im Zweiten Weltkrieg, der seinen Sohn, schon vor dem Zweiten Weltkrieg, der seinen Sohn, also den Vater des Patienten, und dieser Sohn war ein musisch begabter, sensibler Junge, zu einem strammen Hitlerjungen machen wollte. Wurde gedemütigt, bestraft, bloßgestellt, körperlich auch misshandelt. Und die Folge war, dass dieser Vater des Patienten wie gebrochen war und auch viele depressive Episoden hatte und voller Ängste war in seinem Leben. Der Patient selbst war mit seinem Vater aber sehr verbunden. Da haben wir wieder die Geschichte, die Liebe des Kindes zum Elternteil und hat dann den Satz, den wir ganz häufig erleben in Aufstellungen, natürlich unbewusst und auch nicht so ausgesprochen, aber hat diesen Satz gesagt, lieber ich als du. Ich übernehme das für dich. Ich trage diesen Schmerz für dich. Und das ist eben nicht über eine psychische Symptomatik passiert, sondern ist quasi in die Krankheit des Karzinoms oder des wahrscheinlichen Karzinoms der Prostata übergegangen. Die steht nämlich für einen Teil des Männlichen. Und die Prostataerkrankung in vielen Fällen, nach meiner Erfahrung, für die Demütigung, die männliche Demütigung, die Demütigung, Schwächung der männlichen Kraft. Und in der weiteren Aufstellung konnten wir eine Beziehung nach der anderen gut auflösen, auch bis zu dem Großvater, dem SS-Offizier, der schließlich auch, also Stellvertreter, ins Gefühl kam und schlussendlich sagen konnte, es tut mir leid, ich habe nicht gewusst, was ich da angerichtet habe. Und dann war am Ende der Lösungssatz des Patienten, der ist sehr wichtig, ich trage es nicht weiter. Mhm. Dieser Satz, wenn er wirklich aus dem Herzen und mit Bewusstsein kommt, ist quasi die Befreiung von der körperlichen Krankheit.
Ja.
So, und aus dieser Aufstellung hat sich ein Mittel für mich aufgezwungen, quasi aufgezwungen, Staphylsacria. Ja.
Genau.
Ich habe ihm das vorgeschlagen, das zu nehmen, einfach aus der Aufstellung heraus. Wir haben auch nie eine Anamnese gemacht. Er hat das Mittel genommen in einer Tausender Potenz. Und hat dann in den folgenden Wochen und Monaten einen raschen PSA-Rückgang bekommen, dauerhaft unter 1 und bis heute kein Rezidiv. Das ist jetzt ungefähr 2 Jahre her.
Ja. Und wieder sehr interessant, was man ja da auch noch verstehen kann, um vielleicht kurz den Link nochmal zur Homöopathie zu machen, ist ja, dass wir mit Staphylsacria gar nicht seine Prostata behandeln. Ja. Dass da, wenn ich diese Dimension irgendwann verstehe, dass ich mit der Familienaufstellung diese Generationen zurückgehe und die Arznei wähle, gar nicht aufgrund, die Prostata zu behandeln, das ist ja wie nur der Einstieg überhaupt, aber dass ich das Arzneimittel wähle aufgrund der passierten Demütigung, die über männliche Generationen hinweg vererbt wird, dann versteht auch, irgendwann versteht man, dass ich mit der Homöopathie eben gar keine Krankheiten behandle.
Nein. Genau, ich behandle keine Krankheiten. Das ist ja auch so definiert im Organon. Es wird die Störung der Lebenskraft behandelt. Da ist etwas in Unordnung gekommen im Organismus. Also da zählt natürlich die Psyche mit dazu. Mhm. Und das homöopathische Mittel hat, das ist die Genialität dieser Medizin, hat die Möglichkeit, die Lebenskräfte an der tiefen Wurzel zu regenerieren und die Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Also wir gehen ja als Homöopathen davon aus, ich sage das meinen Patienten häufig, sie brauchen nichts dazu zu kriegen. Sie brauchen nichts von außen. Sie haben alles an Bord, was sie brauchen. Ja, genau. Es ist nur nicht in Ordnung. Und wir müssen die Ordnung wiederherstellen. Sie sind aus der Ordnung gefallen. Das nennt man dann Krankheit außen. Aber wenn wir die Ordnung wiederherstellen, durch die Gesetze, durch den Ähnlichkeitssatz, durch diesen großen Heilsatz, der André Sayn hat das neulich als die größte Entdeckung in der Geschichte der Medizin bezeichnet, wenn du das Interview gehört hast, in United to Heal. Ich fand das sehr berührend. Ich denke genauso. Das ist ein unglaubliches Potenzial und wahnsinnige Kraft, die wir da zur Verfügung haben, wirklich Gesundheit zu etablieren, dauerhaft, ohne Medikamente. Ja.
Ich bin letztens eben auch wieder gefragt worden, da habe ich in einem Interview auch gesagt, dass ich einen sehr guten Fall habe für Vorhofflimmern und habe dann da erzählt und so. Und dann kam eben gerade eine E-Mail privat an die Praxis, ja, er würde gern auch das Mittel auch nehmen, so, was ich ihr dann gegeben hätte. Und ich deshalb genau den Fall, deshalb, ich finde es so schön, das so zu hören, weil man da nochmal wirklich versteht, dass eben ein anderer Mensch, der mit einem Prostata-Problem kommt, dann eben vielleicht ganz eine andere Arznei braucht, weil sich jetzt entweder wegen der Anamnese, Homöopathie oder aber eben auch in der Familienaufstellung völlig ein anderes Thema zeigt, kriegt er dann auch eine ganz andere Arznei. Und beide können diesen Verlauf haben, dass nachher der PSA-Wert sinkt.
Ja.
Und das ist das, was, glaube ich, so schwer zu verstehen ist, wenn man lange in der Schulmedizin und in der Denkweise der Medizin verhaftet ist, dass ich mir denke, wie kann das sein, dass ich dasselbe Krankheitsbild mit zwei verschiedenen Arzneien, wie soll das gehen? Ne? Und da hängt es dann aus.
Das ist immer wieder eine Hürde, selbst bei Patienten, die schon ein bisschen geübt sind. Ich hatte neulich, ich glaube, es war ein Paar, oder eine Mutter mit Kind, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Ich weiß nur, ich habe beiden, die komplett unterschiedliche Beschwerden hatten beide das gleiche Mittel auch noch in der gleichen Potenz gegeben. Und das hat dann schon ein bisschen unsicheren Blick hervorgerufen bei dem einen. Und ich habe gesagt, vertrauen Sie darauf und schauen Sie, was passiert.
Genau.
Und das war natürlich gut dann.
Was ja sehr, sehr wichtig
ist. Die Krankheit, wir behandeln den kranken Patienten in seiner gestörten Lebenskraft. Ja. Wobei ich natürlich sagen kann, und das ist ja auch eine Spezialisierung geworden in meiner Praxis, dass verschiedene Krankheitsformen, sagen wir mal jetzt Asthma oder eine Prostataerkrankung oder Migräne, schon ähnliche Themen haben. Das ist das, was ich als Sprache der Krankheit bezeichnet habe, wo ich ja viel darüber auch Vorträge gemacht habe, aber Artikel geschrieben habe, wo auch jetzt ein größeres Buchprojekt ansteht über die Sprache der Krankheiten. Was will diese Krankheit mir sagen? Und wie kann ich sie verstehen und damit selbst meine Gesundheit in die eigene Hand nehmen, wenn ich verstehe, um was es eigentlich geht und nicht nur Augen zu und durch? Also da gibt es dann schon Themen, die sich wiederholen. Die Sprache der Krankheit ist extrem exakt. Ich staune immer wieder, was der Organismus, der Körper uns sagt und was er den Patienten zeigen möchte. Guck mal, das ist nicht in Ordnung. Und wenn wir die Sprache lesen können, dann wissen wir genau, um was es geht. Die Krankheit ist kein Feind. Das ist auch unter uns Homöopathen nicht automatisch so. Ja, wir wollen es schon weghaben, aber homöopathisch. Nein, wir wollen es nicht weghaben, wir wollen es auflösen auf der richtigen Ebene.
Genau.
Und wir wollen hinschauen. Wir sagen erstmal ja und schauen hin. Und dann gucken wir, wie wir das auflösen, wie wir das wandeln können. Heilung und Wandlung. Ja. Heilung ist nicht wegmachen, auch nicht homöopathisch. Es ist eine Wandlung, eine Energiewandlung aus einer negativen Energieform in eine positive Energieform. Das ist das, was das homöopathische Mittel macht.
Ja, großartig erklärt. Da kommen wir auch gegen Ende nochmal drauf zurück, die Sprache der Krankheit. Ja. Vielleicht können wir das aber kurz noch fertig machen. Was ich habe noch nicht so viele Aufstellungen gesehen mit Krankheiten, muss ich sagen. Mhm. Da habe ich jetzt noch nicht über so viel Erfahrung, aber ich kann sagen, alle waren gleich. Mhm. Und das fand ich schön, was sich das eben mit meinem homöopathischen Wissen deckt. Oder wir haben das in der ersten Stunde von Dr. Hughes damals unterrichtet bekommen. Die Krankheit ist immer der beste Freund des Patienten.
Ja.
Man muss nur herausfinden, was der einem sagt. Ja. Das war diese blumige Sprache, die er gern hatte. Und in der Familienaufstellung wurde das dann wie für ein Bild. Also wie oft ich gesehen habe, dass die Krankheit irgendwie grinsend neben dem Patienten stand oder ihn noch umarmt hat oder ihn irgendwie gestützt hat. Wie oft ich das gesehen habe, dass das wie ein Freund auch dann sich zeigt in den Aufstellern. Das finde ich wirklich beeindruckend.
Das ist unglaublich beeindruckend. Das verstehen Leute manchmal nicht. Ich verstehe das gar nicht.
Genau.
Warten Sie es ab. Wir sehen das schon. Ja. Und dann ist es so, wenn wir, das hast du wahrscheinlich auch schon erlebt, wenn wir eine Krankheitsaufstellung machen, wenn wir beim eigentlichen Thema sind, fängt die Krankheit, also der Stellvertreter der Krankheit, an, sich zu entfernen oder zu langweilen. Ja. Die sagen, ja, das sage ich auch Leute, die noch nie eine Aufstellung gemacht haben, die keine Ahnung haben von irgendwas, die sagen, kann ich mich setzen? Kann ich gehen? Ja, das ist der sicherste, also für mich ist es ein Beweis, der sicherste Beweis, jetzt sind wir am Thema,
korrekt.
Ich brauche die Krankheit nicht mehr. Wir sehen uns schon hier in diesem Forum.
Ja. Genial.
Total verlässlich.
Einerseits hast du ja nochmal den Wert von großartigen die Aufsteller, die da Stellvertreter, genau. Den Wert von erfahrenen Stellvertretern, den kann man ja gar nicht hoch genug messen. Das ist wirklich unglaublich, wenn man auf solche, in Anführungsstrichen, Werkzeuge dann zurückgreifen kann. Das steigert den Wert jeder Aufstellung, wenn man da erfahrene Leute mit dabei hat. Jetzt gibt es ja aber auch manchmal den Fall, dass man aus irgendwelchen Gründen das gerade nicht zur Hand hat. So wie ich das ja auch selten zur Hand habe, habe ich mir auch so kleine Figürchen besorgt, mit denen ich dann in der Praxis damit arbeiten kann. Ich benutze es im Moment noch mehr, um gewisse Schemata wie aufzustellen, dem Patienten zu zeigen. Schauen Sie, das ist denn so und so und so. Ja. Du arbeitest damit aber ja dann sogar noch anders. Kannst du das?
Ja, sehr gerne. Also
darstellen, den du vorbereitet hast?
Das ist sozusagen die allerneueste Liebeserscheinung
im Beruf. Oh, schon drei. Nicht schlecht.
Ja.
Sehr gut.
Ich sammle. Ich habe vor vielen Jahren angefangen, mit Stellvertreterfiguren zu experimentieren und zu schauen. Mhm. Und war lange Zeit sehr, sehr vorsichtig, weil ich habe so Holzfiguren, verschiedene Hölzer, die sind aber alle, sehen alle gleich aus, damit man wenig rein projizieren kann. Und das Bedenken, was man haben kann, und da war ich mir auch lange nicht so sicher, ich habe ja vielleicht eine Meinung zu dem Ganzen und projiziere ich dann nicht meine Meinung in diese Aufstellung rein. Da war ich, würde sagen, jahrelang sehr, sehr vorsichtig, bis ich irgendwann sehr sicher war, dass ich mich quasi fast simultan in dieses wissende Feld integrieren kann, reinversetzen kann. Und Antworten kriege, wenn ich mich, ich schaue auf eine Figur und die interessiert mich plötzlich und dann höre ich quasi, was diese, welche Stimme aus dieser Stellvertretung kommt. Mhm. Steht vielleicht für die Mutter oder für eine Krankheit oder für ein Kind oder für irgendwas.
Ja.
So, und in dieser Form habe ich eine unglaubliche Geschwindigkeit in der Aufstellung. Ich bin sehr schnell an dem Punkt, um den es geht. Also wesentlich schneller als in einer realen Aufstellung und mittlerweile mit einer sehr großen Sicherheit auch. Man kann, dieses Feld des Wissens ist ja quasi immer da, es ist immer offen. Wir müssen es nur wahrnehmen. Ja. Und dieses Wahrnehmen kann man trainieren. Ja, ich habe das sehr lange trainiert quasi. Das kannst du üben wie Liegestütze, ist nur besser. Ja. Oder wie Yoga-Übungen, ich würde noch sagen, es ist noch besser als das. Ja. Das ist ein Übungsfeld und das ist kein Hokuspokus und auch nicht, dass es manch, gut, es gibt vielleicht Begabungen und weniger Begabungen, das stimmt schon, aber eigentlich kann das jeder Mensch lernen. Das ist eine menschliche Fähigkeit, die wir Empathie nennen, sich in etwas hineinzuversetzen. Und damit arbeite ich total gerne. Ich bin sogar gehe in den letzten Monaten dazu über, sogar Blitzaufstellungen in Anamnesen, in homöopathische Anamnesen zu integrieren, um schnell an den Punkt zu kommen. Das nehmen die Patienten wahnsinnig gerne auf. Da hatte ich auch erstmal Bedenken, aber das nehmen es unglaublich gerne auf. Und die emotionale Berührtheit, die dann sehr schnell kommt, wenn jemand da mitgeht, die führt uns so schnell an den Kern der Thematik. Genau. Und da würde ich gerne einen kleinen Fall erzählen.
Sehr gerne.
Das ist eigentlich ein großer Fall, aber ich mache ihn kurz. Also nicht so ganz lang jedenfalls. Ja. Ist eine krasse Geschichte, weil es geht um eine bipolare Störung, die schulmedizinisch als nicht heilbar gilt.
Genau.
Die Patientin ist auch schon lange in psychotherapeutischer Behandlung. Ich würde sagen, einer Therapeutin, nicht in der psychiatrischen Behandlung, aber sie hatte mehrfach verschiedene Medikamente bekommen, weiß nicht im Einzelnen, was es war, die aber laut eigener Aussage ihr nie geholfen haben. Das Einzige, was sie noch nicht genommen hatte, war Lithium, und das stand quasi jetzt schon auf dem Tisch, weil auch die Therapeutin gesagt hat, sie müssen in eine Klinik, sie müssen jetzt was anderes noch nehmen, wir kommen so nicht weiter. In dieser Verfassung kam sie empfohlen von einem Kollegen zu mir. Sie war gerade in einer sehr depressiven Phase dieser bipolaren Störung, sehr verzweifelt, schwere Schlafstörung. Sie erzählt, es geht seit 4 Jahren so. Es begann nach dem Abstillen ihres Kindes. Ein Kind und Abstillen, natürlich ein drastischer Hormonstatuswechsel, der hat diesen ersten depressiven Schub hervorgebracht. Und seitdem geht es immer rauf und runter. Die manischen Phasen sind eher noch kontrollierbar. Sie macht nicht die ganz verrückten Sachen, hat dann Ideen für neue Ausbildungen, Berufsziele, fantastische Sachen. Aber das bleibt so irgendwie unter Kontrolle. Aber die depressiven Phasen sind schon heftig. Sie kann dann kaum einen Schritt alleine tun, schafft ihr tägliches Pensum nur mit Unterstützung von Mutter, Vater, Ehemann und von Freunden. Das Schlimmste, das war einer der Kernsätze, den sie gesagt hat, ich kann mein Kind nicht mehr versorgen. Ich habe es im Stich gelassen und ich mache mir die größten Vorwürfe. Sie fühlt sich hilflos, haltlos und alleine gelassen. Also das Schlimmste ist dieses Kind. Ich kann das Kind nicht, ich habe es im Stich gelassen. Davon kommt sie nicht weg, obwohl man sagen kann, das stimmt in dieser Form nicht, aber das ist der einzige Fokus, den sie hat. Aus der aktuellen Gegenwartsfamilie lässt sich das Ganze nicht erklären. Sie hat eigentlich zugewandte Eltern, die nicht weit weg wohnen von ihr. Sie hat einen verständnisvollen, zugewandten, unterstützenden Ehemann. Der arbeitet noch am gleichen Ort, ist sehr präsent. Familie ist eigentlich intakt. Es gibt keine schwerere Beziehungskrise und auch keine besonderen Krankheiten in der Familie. Also da kommen wir sozusagen mit dem Aktuellen nicht wirklich weiter.
Ja, interessant, dass man gar nichts findet.
Man findet nichts. Und da wäre man, wenn man nicht systemisch denken würde, fast schon bald am Ende.
Ja.
Dieses schwere Schuldgefühl, was sie hat dem Kind gegenüber, ist das Ungewöhnlichste an diesem Fall.
Ja.
Und ich frage mich dann, oder fragte mich, wo kommt das her? Habe ich eine größere Familienanamnese begonnen. Das gehört ja auch noch eigentlich in das Homöopathische rein.
Genau.
Und dann aber anschließend eine Aufstellung mit Figuren gemacht. Also kurz zur Familienanamnese. Es gab einen 4 Jahre älteren Bruder oder 5 Jahre älteren Bruder. Der ist aber vor ihrer Geburt tragisch verunglückt. Wie? Beim Systemtherapeuten läutet da schon die Glocke natürlich.
Genau.
Er hatte wohl Streit mit einem anderen Geschwister oder mit einem anderen Kind und die Mutter ist dazwischen und hat ihn in sein Zimmer gesperrt oder reingeschickt, so soll da bleiben. Und er durfte längere Zeit nicht rauskommen. Und dann nach einer Weile hat die Mutter nichts mehr gehört, ist dann in das Zimmer gegangen, da war das Fenster auf und er ist wohl aus dem Fenster gestürzt in den Hof und war tot. Mhm. Wollte sich wahrscheinlich befreien aus dem Gefängnis und dann hat es einfach dieses tragische Ende genommen. Und sie kannte die Geschichte nur aus der Erzählung des Vaters. Und die Mutter hat nie darüber gesprochen und wollte auch später nicht darüber sprechen. Ja. Also ein komplett abgeschlossenes inneres Drama mit dem Versuch, so wie es viele Menschen machen, Deckel drauf, Augen zu, Ohren zu und irgendwie durch. Und das funktioniert aber im Familiensystem nicht. Wir wissen ja, ein Familiensystem hat sowas, du kennst den Energieerhaltungssatz aus der Physik, keine Energie verloren, ja. Der gilt quasi auf der Trigger-Ebene für ein Familiensystem. Es geht nichts verloren, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ja. Ihr werdet es nicht los. Ihr könnt schreien, machen, ihr könnt Drogen nehmen, irgendwas machen, Alkoholiker werden, es wird nicht weggehen und der nächstschwächere, der nächstfolgende wird es per Definition, das ist eine Gesetzmäßigkeit offensichtlich, wird es übernehmen. Und so war das natürlich auch. Ich habe dann das mit Figuren dargestellt, die Situation, die Depression, die bipolare Störung aufgestellt und das Schuldgefühl der Patientin und die Mutter dazugestellt und die Patientin selbst. Und dieses Schuldgefühl und die Störung, die bipolare Störung, ist sofort an die Seite der Mutter und hat gesagt, ich gehöre hierhin. Mhm. Und dann sind wir noch durch ein paar Dinge gegangen, ich muss das jetzt nicht im Einzelnen erzählen, bis die Patientin an dem Punkt war zu sagen, ich kann das, liebe Mama, ich kann das für dich nicht lösen und ich trage es nicht weiter. Das ist immer einer der großen und wichtigen Lösungssätze. Wenn er aus dem Herzen gesprochen wird, dann hat er eine große Kraft. Sie ist aus der Aufstellung gegangen, war sehr erleichtert. Ich habe ihr das Mittel Kalium Bromatum gegeben. Mhm. Steht für das Thema Schuld, Familie. Plötzlich passiert etwas aus dem Nichts heraus. Kalium Bromatum hat die Wahnidee, dass mein Kind ist tot. Mhm. Die Vorstellung, mein Kind ist tot, ist das einzige Mittel, was in der Rubrik drin steht. Oder vielleicht noch ein zweites. Das Kalium Bromatum und die Aufstellung zusammen haben eine gute Verbesserung gebracht. Ich habe dann zur noch weiteren Absicherung 2 Wochen später noch eine reale Aufstellung dazu gemacht mit ihr, mit einer Person. Und ab da war sie dann wie umgewandelt, befreit, wunderbar. Und dann habe ich nachträglich gesehen, glaube ich, einen Fehler gemacht. Man macht Fehler. Ich habe nämlich die Mutter, ich wollte das sozusagen in meinem Harmoniebedürfnis, sozusagen was noch gut Besseres für die Familie zu tun, wollte die Mutter mit einbeziehen und versuchen, ihr zu sagen, es ist alles gut, sie braucht nichts zu machen, aber sie hat die Möglichkeit, jetzt etwas ganz Großes zu verabschieden. Ich habe das mit sehr viel Vorsicht versucht, der Mutter zu erklären. Die war aber komplett. Hat gesagt, ja, ich habe gehört, was Sie sagen, aber ich glaube, eine Depression heilt man am besten durch Ernährungsumstellung.
Okay.
Fixiert drauf. Und dann habe ich gesagt, ich glaube nicht. Das war dann das Ende des Gesprächs. Ja. Und dann ist die Mutter nach Hause und dann hat die Tochter sie gefragt, wie war's? Und dann hat die Mutter gesagt, ja, es war nicht schlecht, aber ich möchte nicht darüber sprechen.
Oh.
Sie ist in ihrem Modus geblieben. Ja. Und dann hatte 2 Tage später die Patientin einen vollen Rückfall. Es ist praktisch wieder wie ein Gummiband in die alte Dynamik reingerutscht. Und dann habe ich ihr nochmal Kaliumbromatum gegeben und es hat nicht mehr geholfen. Das erleben wir ja auch. Das gute Mittel irgendwann nicht mehr. Da war wie nochmal eine noch tiefere Schicht hochgekommen. Und dann ging es eine ganze Weile und ich habe ihr schlussendlich, also eine ganze Weile heißt 3 bis 4 Wochen, wo sie alle 2, 3 Tage einen Termin hatte auch, weil sie sehr in Not gekommen war wieder. Und habe ihr dann schlussendlich zusammen mit nochmal einer Aufstellung mit der Mutter, also mit Figuren, die sie wieder auch gut nehmen konnte, und habe ihr dann das Mittelverratrum-Album gegeben. Als Hauptthema Verratrum-Album für die Homöopathen, die jetzt zuhören, untröstlich über eingebildetes Unglück.
Ja. Großes und dann dieses Thema. Ständige darüber brüten und brüten und brüten, ja.
Über etwas, was nicht wirklich stattgefunden hatte. Ja. Und das Thema bei Verratrum Album ist auch der plötzliche Absturz auf eine Thematik, auch auf der physischen Ebene, Kreislaufkollaps, ja. Aber auch im Inneren, es bricht plötzlich eine ganze Welt zusammen. So, und mit dem Mittel und der letzten Aufstellung hat sie sich dann komplett stabilisiert. Also der Boden war schon vorbereitet. Der Rückfall war nicht ein kompletter Rückfall, obwohl er auch wieder dramatisch aussah. Aber er war wie relativ schnell wieder rückführbar auf den viel besseren Status. Und seitdem ist sie stabil. Aber also das Grundthema war ein übernommenes Schuldgefühl, was ich ausgelöst hatte mit ihrem ersten Kind, als sie abgestillt hatte, quasi wie, ich gehe jetzt aus dem ganz engen Kontakt mit dem Kind, quasi in Anführungszeichen, ich lasse das Kind jetzt im Stich. Da wirkte diese wahnsinnige systemische Dynamik und sie ist quasi in die ungelöste Depression ihrer Mutter reingerutscht. Ja. Mehr war das nicht. Es ist nur das, nur dieser Punkt. Und nur dieser Punkt war zu lösen. Das war die Unordnung in ihrem System. Und nach der Reetablierung dieser alten, guten Ordnung war sie stabil. Mhm. Auch keine manische Phase, sondern einfach normal gut.
Ja, interessant. Das eröffnet natürlich, da wollen wir jetzt vielleicht nicht zu weit einsteigen, sonst sind wir morgen noch da. Das eröffnet natürlich aber dann natürlich auch die Frage, was passieren würde, wenn man das in der Psychiatrie neu einführt. Als begleitende Maßnahme, natürlich Homöopathie sowieso, obwohl das ja auch in einigen Psychiatrien, das weiß ich auch hier in Graubünden, schon Einzug hat, oder? Aber das in Kombination mit auch der Sichtweise einfach da drauf, oder? Allein schon, was die Sichtweise ändern würde auf die psychischen Erkrankungen, wenn man das mal systematischer untersuchen würde mit Aufstellungen und da dann eben gewisse sagen, okay, was funktioniert, das wäre natürlich revolutionär fast schon. Ne?
Es wäre revolutionär. Es würde die Welt der Medizin oder der Psychiatrie natürlich komplett ändern. Aber das ist nicht vorgesehen im System.
Ja. Da habe ich ja noch nachher eine Abschlussfrage dazu. Mal gucken, ob wir dafür noch Zeit haben. Ja. Ich fand den vierten Fall, den du jetzt noch vorstellen wirst, den fand ich sehr interessant, auch als du mir so ein bisschen gesagt hast, worum es geht. Weil das einer der ersten Sachen ist, die ich als besonders bereichernd empfunden habe von dem Wissen, dem theoretischen Wissen der Familienaufstellung, was ich ja hatte, bevor ich dann so viele Aufstellungen gesehen habe. Und zwar ist ja unsere Schule von der SAI, von Dr. Hughes, eine ganz schwerpunktbasierte miasmatische Homöopathie. Also das kommt fast sozusagen noch vor der Materia Medica, vor der Repertorisation gibt es dann eine miasmatische Einteilung von Familie, Patientenanamnese und so weiter. Und dieses Schwerpunktthema ist ja, dass wir eben die Blutsverwandten untersuchen. Und nachdem ich da sozusagen dieses Wissen bekommen habe und dann neu meine Standard, sage ich mal, Familienanamnese gemacht habe und dann neu einfach Fragen gestellt habe, wie ist denn die Verbindung zum Vater, wie ist denn das? Und dann neu auch zum Beispiel gefragt habe nach Ereignissen. Ist dein Kind früh gestorben? Hat sich jemand Schulden gemacht? Ist jemand ermordet worden? Gibt es da Krieg? So, dass ich die Sachen mit einfließen lasse, habe ich erstens auch gemerkt, dass meine homöopathisch-miasmatischen Anamnese-Fragen besser geworden sind. Also ich hab viel besser die miasmatischen Ebenen verstanden. Also es hat mir für die Homöopathie was gebracht. Aber gleichzeitig konnte man meistens aus dem Gespräch heraus dann auch gerade die Anamnese auffalten. Ja, und dann kommt sie ins Reden über ihre Mutter und wie schlecht das Verhältnis ist darüber und so weiter. Und dann weiß man gerade, na gut, also ich muss nachher gar nicht weit suchen, ich fange mal direkt da an. Also auch das fand ich extrem bereichernd. So, stell doch bitte noch deinen vierten Fall vor.
Ja, genau. Also das ist ein Fall, wo wir eine homöopathische Reaktion haben und daraus eine miasmatische Dimension kriegen, die wir familiensystemisch total gut einordnen können. Für mich extrem beeindruckender Fall, ist noch nicht so alt, jetzt keine vielen Jahre, wo ich das verfolge, aber ich würde ihn doch einfach gerne vorstellen, weil er sehr beeindruckend ist. Das ist eine 40-jährige Frau, keine Kinder, Sozialarbeiterin, die kommt mit einer schweren Schlafstörung, das war heute schon zweimal, ich habe lauter Fälle mit Schlafstörung. Ja.
Ist gut. Vielleicht habe ich dann morgen einen mit Schlafstörung.
Und wenn sie schläft, hat sie schwerste Albträume. Mhm. Sie ist in einer schweren Identitätskrise und eine wieder aufgeflackerte Neurodermitis, die sie seit Kindheit hatte, Phasen nicht, aber jetzt wieder stärker, Gesicht und Hals. Der Fall hat zwei Zeitebenen. Die erste ist einfach die biografische, aus der können wir schon sehr viel verstehen. Und die zweite Zeitebene geht wiederum in den Zweiten Weltkrieg. Übrigens, wir landen sehr, sehr häufig, wenn wir systemisch arbeiten, im Krieg, auch im Zweiten Weltkrieg. Also wenn es Deutsche sind, auf jeden Fall. Da liegt noch unglaublich viel epigenetisch sozusagen in uns drin, was nicht verarbeitet ist, was Opfer und was Schuld anbelangt. Beides. Ja. Also sie kommt und sagt, ich fühle mich wie ohne Boden, ich spüre mich nicht mehr, meine Grenzen sind total unklar und verschwommen, sogar meine physische Grenze, und das macht mir Angst und verunsichert mich total. Sie hat ein quasi Burnout-Syndrom und ist sehr häufig krankgeschrieben. Mhm. Sie hat nächtliche Albträume von Gewalt, Zerstörung und Einsamkeit, immer in dieser Kombination. Mhm. Das Ganze fing an nach einer Beziehungstrennung. Beziehung ist eh das absolut Katastrophale in diesem Leben bei dieser Frau. Sie erzählt von ihrer letzten Beziehung, ich hatte mich wie aufgegeben, nur um nicht abgelehnt zu werden. Wir kennen das alle, dass wir, viele Menschen kennen das, dass sie bereit sind, einiges zu tun, um auch noch was zu kriegen. Ja? Mhm. Kennen wir alle irgendwie. In dem Fall ging das einfach über die eigenen Grenzen total hinaus. Ja. In dieser Beziehung gab es dauernde Grenzüberschreitungen mit verbaler, physischer und sexueller Gewalt und Demütigung. Okay. Also schon eine heftige Nummer über Jahre hinweg. Und sie war nicht in der Lage, sich zu trennen. Mhm. Sie war lange bereit, alles zu tun, nur dass er nicht sagen konnte, ich will dich nicht mehr. Mhm. Er hat alles mitgemacht. Also sehr heftig. Und nach ähnlichen Mustern waren einige Beziehungen gelaufen, die waren aber nicht in diesem Gewaltmuster wie mit diesem Psychopathen, mit dem sie zusammen war. Ja. Sie rutschte immer in diesen Beziehungen, rutschte diese gesunde Ich-Grenze aus ihrer Selbstwahrnehmung raus. Das normale Ich-Gefühl wurde verschwommen, nebulös oder ganz schwach, und sie fing auch wie jetzt dann wieder, als sie zu mir in die Behandlung kam, sie zweifelt an ihrem Verstand und hat Angst, verrückt zu werden. Aber sie ist ohne Psychopharmaka, Gott sei Dank. Sie erzählt noch über ihr Verhalten in Beziehungen. Ich mache alles, wirklich alles, um nicht abgelehnt zu werden und zu hören, dass ich nicht gemocht werde, dass ich nicht geliebt werde. Da braucht man jetzt keinen Psychologe zu sein, um zu wissen, das hat sicher was mit ihrer Kindheit zu tun, so wie sie groß geworden ist. Und so ist es natürlich in dem Fall auch. Als Kleinkind, als Kleinstkind, ich glaube schon kurz nach der Geburt wurde sie zur Großmutter gegeben. Später dann ist sie jahrelang bei Pflegeeltern groß geworden, weil die Eltern, sie sagt, meine Eltern hatten keine Zeit. Das ist eine krasse Aussage. Vater hat sehr viel gearbeitet, die Mutter war immer wieder sehr krank und sehr schwach. Wir werden das ein bisschen besser verstehen, wenn wir die zweite Zeitebene dann gleich mit reinkriegen. Die Mutter war eigentlich zu schwach, um die Kinder großzuziehen. Und die Pflegeeltern erlebt sie als gleichgültig und unempathisch. Dass dieser Mensch Angst hat, Liebe zu verlieren oder eine scheinbare Liebe zu verlieren, kann man sich natürlich leicht erklären. Ja. Also das Kernthema ist dieses komplette Verlassenheitsgefühl, ein Unwertgefühl in der Folge, ich mache alles, um dich nicht zu verlieren. Und ich mache mich auch abhängig wie ein Kind. Das ist mir egal, nur dass ich kriege, was ich unbedingt brauche. Sie hat keine Vorstellung, wie oder dass man sich schützen kann. Wie komplett hilflos, dass man sich abgrenzen kann oder dass man Nein sagen kann. Kann sie theoretisch sagen, ja, aber ich weiß nicht, wie das geht. Man kann sich das nicht vorstellen, wenn man in einem normalen Beziehungsverhältnis ist, dass man nicht Nein sagen kann. Man kann sich das nicht vorstellen in dieser krassen Form. Das vielleicht so zur Kernthematik. Gab einiges Körperliches noch, das lasse ich aber weg. Mhm. Ich habe ihr dann nach längerem Arzneistudium das Mittel Alumina gegeben. Alumina C200, also Tonerde, Al2O3 als chemische Formel. Der ein ganz großer Bestandteil von Lehm, von Erde, von Dreck, Boden. Das Lehm, das amorphe, nicht geformte. Und das steht in der Homöopathie auch für die nicht gefundene, verlorene Form, die keinen Boden unter den Füßen zu haben. Das so sagte sie, aber ich habe keinen Boden unter den Füßen. Es ist ein Hauptmittel für Confusion of Identity, also für was im Deutschen Verwirrung über die Identität und nicht zu wissen, wer ich bin. Das kommt bei Kindern zum Beispiel vor, die in Heimen groß werden, die deren Individualität ausgeprügelt wurde, die einfach nicht in einem gesunden Umfeld groß geworden sind, wo sie irgendwie ein Ich ausbilden konnten. Mhm. Gibt auch eine interessante Warnidee bei Illumina. Mein Kopf gehört zu jemand anderem. Mhm. Das steht dafür auch. Ja. Illumina C200 habe ich ihr gegeben und dann berichtet sie nach einigen Tagen. Sie kam ja eigentlich nur, um diese Albträume loszuwerden. Ich habe ihr dann aber gesagt, sie können, glaube ich, mehr kriegen. Also wir gehen für mehr. Dann kommt sie und sagt, nach Monaten von nächtlichen Albträumen von meinem Ex-Partner sind die Träume komplett weggeblieben. Mhm. Die kamen auch nie wieder.
Interessant. Genial. Ja.
Sofort Reaktion. Auch nach einer der Heringschen Regeln, das, was zuletzt kam, geht als erstes.
Genau.
Die Regeln stimmen, wir können uns danach richten. Aber sie blieb trotzdem bei einem schlechten Schlaf, bei schwacher Energie. Es hat sich nicht weiterentwickelt. Und dann habe ich ja nach etwa 2 Wochen einen vorsichtigen Schluck von einem Kügelchen C200 Alumina aufgelöst in einem Glas Wasser. Ein Schluck davon gegeben. Und dieser eine Schluck hat dann, ich wusste schon, dass ich vorsichtig sein muss, aber es hat trotzdem ein Erdbeben ausgelöst. Es kam ein existenzielles Krisengefühl hoch. Sie hat mich dann auch nach kurzer Zeit, nach einigen Tagen angerufen und hat gesagt, jetzt ist alles verloren. Mein Ich löst sich auf. Es ist nur noch Angst und Panik da. Und jetzt kommt es. Das hat sie gesagt wörtlich. Es ist wie Krieg in mir. Mhm. Es ist Krieg. Es ist total existenziell. Es geht um alles. Es geht um Leben und um Tod. Es ist eiskalt um mich herum. Es ist ein eiskaltes Gefühl. Es geht ums blanke Überleben. Ich bin total erschüttert und überfordert. Es scheint alles so real zu sein. Und ich habe gesagt, bin ziemlich sicher, da kommt was ganz Altes hoch.
Ja.
Wir machen nichts und warten, aber bitte jeden Tag anrufen.
Ja.
Das hat 2 Tage angehalten und dann gab es eine sehr, sehr rasche Verbesserung, ein rapider Anstieg der Energie, eine extrem gute Schlafverbesserung und die Stimmung wurde zum ersten Mal seit vielen Monaten optimistisch und positiv. Was ist da passiert? Das ist jetzt die miasmatische Dimension, die du angesprochen hast und wo wir sehen, wie ein komplettes systemisches Feld in uns, das geht, das ist bei allen Menschen so, aber wenn es dramatisch ist, ist ein dramatisches Feld gespeichert, was uns krank macht, wenn es nicht aufgelöst wird.
Ja.
Also die Geschichte dahinter ist folgende. Zweiter Weltkrieg, 1945. Die Mutter der Patientin als Kind im Winter aus Ostpreußen mit dem letzten großen Treck, wir kennen die Geschichte alle, geflüchtet, geflohen. Es ist eiskalt, es gab nichts zu essen, jeder kämpfte ums nackte Überleben, Bombenangriffe, Tote, Sterbende, Elend.
Ja.
Der Vater der Mutter war im Krieg vermisst, gefallen, die Mutter der Mutter auf der Flucht gestorben, ebenso 2 Geschwisterkinder der Mutter auf der Flucht gestorben. Sie hatte noch eine Tante mit, die dabei war, bei der ist sie dann groß geworden. Wir wissen nicht sehr viel mehr, das ist quasi alles, was ich darüber weiß. Die Mutter wollte nie darüber sterben, wollte nie darüber sprechen und hat ja nur das Nötigste dann erzählt.
Ja.
So. Jetzt verstehen wir, was da hochgekommen ist. Sie hat genau eigentlich aus dem Krieg erzählt, was da passiert ist.
Das ist 1:1, ne?
1:1 Kriegserlebnis, ja. Das kam wie eine Lawine, wie ein Vulkanausbruch hoch, hat sich total real angefühlt und war dann weg. Das ist homöopathische Heilung. Heilung, wie ich mir das durch nichts anderes vorstellen kann. Das ist die Kraft, die in einer potenzierten Arznei steckt und das Ähnlichkeitsprinzip zur Wirkung bringt.
Ja. Was ich hier noch einen wichtigen Punkt finde zu ergänzen, ist, dass man über die Familienaufstellung von solchen Aufstellungen, also fast jeder, den ich kenne aus Deutschland, der irgendeine Aufstellung macht, kommt auch an das Thema. Also weiß nicht, ob vielleicht das hat so mit mir zu tun, aber ich habe sehr viele Leute, die jetzt in der Schweiz, wenn die aus Deutschland kommen, haben wir fast immer das Thema Krieg irgendwo mit drin. Und auch bei mir ist es nicht anders gewesen. Was ich darüber gelernt habe, ist, über diese Aufstellung zu sehen, habe ich auch ein ganz anderes Bild für die Flüchtlinge, die ja aus verschiedenen Gründen dann auch mal schnell verurteilt werden, wenn die dann auch ein Handy wollen oder so, das ist dann gerade ein Drama. Aber ich sehe das immer auch unter dem Aspekt, dass ich gesehen habe, was das über Generationen hinweg für Trauma macht. Und wenn man denn sich vorstellt, dass wir ja, ich weiß nicht, die letzten 4000 Jahre mehr oder weniger nur Krieg hatten. Also immer mal wieder kleine Pausen, aber die meiste Zeit haben wir uns ja irgendwie, mein Sohn, der hört diese, was ist was, Völkerwanderung, hat er letztens gehört. Habe ich mit ihm dann 1,5 Stunden gesessen und 1,5 Stunden ging es darüber, wer wem auf den Dez gehauen hat und wer jetzt da wann Rom überfallen hat. Und ich dachte mal, was das für Traumen über die Generationen hinweg erschaffen haben muss, wenn wir das heute sehen aus dem Zweiten Weltkrieg, der sicher dann natürlich eine andere Dimension hatte von Krieg, ne, als das früher, wo die Männer einfach dann aufs Feld marschiert sind und so. Das hat ja natürlich schon andere Klasse als hier der Krieg gegen die zivile Bevölkerung. Aber ich habe dadurch ein ganz anderes Verständnis bekommen für Leute, die zum Beispiel in der Schweiz gibt es einige oder einen Haufen Leute aus Kosovo, die hier sind.
Ja.
Ich da manchmal als Patienten habe, die ich jetzt noch nicht geschafft habe, zu einer Familienaufstellung zu bringen, aber ich seither ganz anders mit denen arbeite.
Ja.
Ganz anders Verständnis habe und frage natürlich danach.
Ja. Ja, also der Syrienkrieg zum Beispiel, der wird sicher über 100 Jahre brauchen. Also selbst wenn es jetzt gut werden würde, wenn man diesen Mörder endlich abziehen könnte, dann würde es 3-4 Generationen brauchen, also ungefähr 100 Jahre, bis das wieder gut werden könnte. Ja. Und ich meine, wir leben ja in Mitteleuropa in einer absoluten geschichtlichen Ausnahmezeit. Ja, genau. Wir haben über 75 Jahre keinen Krieg. Ja. Das gab es noch nie.
Ja, genau.
Das muss man sich mal klar machen. Also wir leben in einer besonderen Zeit. Gut, im Augenblick führen wir Krieg gegen Coronavirus. Das ist ja auch ein Feldzug. Ja. Das, wir hatten den neuen Teufel entdeckt, in den wir jagen, wo wir unsere ganzen unbewussten Ängste hinprojizieren können. Endlich wieder Krieg. Ja. Aber das ist schon eine Ausnahmezeit. Es ist nur so, wenn es sich nicht dann doch irgendwann lösen würde. Die Geschichte der Familienaufstellung ist ja noch nicht so lang jetzt. Genau, und sie wird auch die gesamte Menschheit retten können, weil es einfach die meisten nicht machen werden. Das ist einfach auch eine Tatsache. Aber wenn sich das nur kumulieren würde, ja, dann würde die Menschheit nicht mehr existieren. Aus Aufstellungen kriegen wir das manchmal zu sehen, in besonderen Aufstellungen, dass wenn wir viele Generationen zurückgehen, und vermutlich stimmt tatsächlich der Satz, der in der Bibel steht, bis ins siebte Glied, dass es sich irgendwann auflöst und auch der schlimmste Mord sozusagen mit dem Dunst der Zeit verschwindet, also die Schuld verschwindet. Und sich auch sonst könnten wir als Menschen nicht überleben. Das ist nicht auszuhalten. Und also wenn wir das tragen würden, was in den letzten 10.000 Jahren passiert ist, dann gäbe es uns nicht mehr. Also es muss irgendwann verschwinden, aber bis dahin hat es halt eine Wirkung. Ja. Über eine lange Zeit.
Sehr interessant. Also vielen Dank für die tiefen Einblicke, sowohl in Homöopathie als auch in die Familienaufstellung. Großartig. Wir runden das so ein bisschen ab mit so einer kleinen Zusammenfassung. Das finde ich eine super Sache, das nochmal so auf den Punkt zu bringen. Weil was du ja im Moment viel arbeitest, ist eben diese Sprache der Krankheit näher zu verstehen. Mhm. Da hast du auch im United to Heal schon super drüber gesprochen. Aber ich denke, dass nach den vier Fällen ist da einiges klar geworden. Vielleicht kannst du da noch das zum Abschluss bringen für uns.
Ja, also ich habe sehr, sehr viele Fälle gesammelt aus allen möglichen Krankheitsbereichen, seit ich angefangen habe, Krankheiten noch tiefer zu sehen und die Sprache der Krankheiten verstehen zu lernen. Das hat mich immer mehr fasziniert, weil wenn wir uns anfreunden mit der Krankheit und wenn wir verstehen können, was das sagt, und es ist ein Unterschied, ob ich die Neurodermitis am Hals habe sozusagen oder im Gesicht oder in den Armbeugen. Selbst das ist noch ein Unterschied, ja. Aber ich weiß schon von vornherein, wenn ich viele Neurodermitis-Fälle behandelt habe, es geht immer um Beziehungsthemen, weil die Haut ist unser Kontaktorgan Nummer 1 und die drückt einfach eine Kontaktstörung aus. Fertig. Jede Hautkrankheit drückt irgendeine Form von Beziehungs- oder Kontaktstörung aus. Und wenn wir das sehen und auch sehen, wie sich die Haut äußert und an welcher Stelle, können wir noch exakter sagen, ach, um das geht es. Und wenn wir dann hier in die Tiefe gehen, zum Beispiel mit einer Systemaufstellung, verstehen wir, was die Haut sagen möchte. Also zum Beispiel, ich trockne aus, ich habe zu wenig gekriegt, ich brauche dringend was. Ja? Oder das Gegenteil, zu viel bleibt mir vom Leib. Ja? Ich brauche meinen Abstand. Ja? Da leitet die Krankheit uns zum Eigentlichen. Und Krankheit als Freund zu sehen, ist die Medizin vom Kopf auf die Füße zu stellen. Mhm. Und wenn wir sie so sehen, dann wird sie tatsächlich zum Freund. Wir kriegen einfach leichtere Lösungen, wenn wir so mit dem umgehen, was endlich gesehen werden will. Man kann es auch so sagen, es zeigt sich etwas, was endlich gesehen werden will. Es will nur aus dem Gefängnis raus. Und oft geht es um das kleine Kind oder um das Drama eine Generation weiter zurück. Es muss gesehen werden. Und das Licht, was wir reinbringen können, was die Sprache der Krankheit uns sagen möchte, dieses Licht ist das Licht der Heilung. Ja. Und da bin ich dabei, eben eine größere veröffentlichte Form von einem Buch zu machen. Ich hoffe, die Zeit erlaubt es mir. Ich will das schon länger machen, aber man muss sich einfach Zeit extra frei nehmen, ja, dafür, sonst funktioniert das nicht. Ja. Ja. Da will ich das, mein gesammeltes Wissen mit vielen Fallbeispielen, so ähnlich wie ich es jetzt erzählt habe, in Buchform rausbringen. Und das Ganze kriegt dann auch einen schönen Namen, den verrate ich auch noch nicht.
Sehr gut. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich bin so richtig schön aus meiner kleinen Kura-Welt hier rausgekommen, seit ich den Podcast mache. Und offen bin dafür, dass auch jeder, der will, in den Podcast kommen kann. Da habe ich schon so viele interessante Gespräche geführt, wie auch das hier eines war. Und da lerne ich so viel kennen und habe auch schon Bücher gelesen von Leuten, die ich gar nicht wusste, dass sie existieren, bis ich den Podcast gestartet habe. Ja. Ich lese jetzt gerade in die symbolische Materia Medica rein von Martin Bonhardt und bin sehr angetan von der Arbeit, die er da geleistet hat. Und ja, und auch sehr froh über die Arbeit von United to Heal, oder? So viele Leute dann da auch im Video zusammenzubringen in so kurzer Zeit.
Dass wir sehen, was haben wir für eine Power weltweit gesehen? Genau. Was kommt da für jeder mit seinem Ansatz, was kommt da zusammen? Das ist doch unglaublich wunderbar, großartig.
Ich danke dir für deine Liebe zu diesen Themen. Das hat man sehr gut gespürt. Also ich habe das sehr gut gespürt und hoffe, euch Zuhörern hat es auch gefallen. Dir gehören die Abschlussworte.
Also ich glaube, ich habe schon irgendwie die ganze Zeit Abschlussworte gesprochen. Ich hoffe, dass die Botschaft, die ich aussenden möchte, dass die gut ankommt und dass es Menschen ermutigt, sich in ihrem Herzen für sich selbst zu öffnen und auch zu dem, was man als Krankheit bezeichnet, einen anderen Blick zu kriegen. Es gibt wirklich Möglichkeiten, damit anders umzugehen, als etwas zu bekämpfen, abzuschneiden oder zu töten. Wandlung ist angesagt.
Ja. Vielen Dank.
Ich danke dir auch für die guten Fragen. Es war sehr angenehm, mit dir zu sprechen.
Das freut mich. Ich hoffe, ihr, liebe Zuhörer, du, lieber Zuhörer, hast es auch genossen, uns eine Stunde in deinem Ohr zu haben. Und wenn Fragen sind oder so, ich packe alle Links in die Shownotes, die ich finden kann von Marco. Kannst ihn direkt fragen. Und ansonsten, wenn was du bei mir hören willst, dann weißt du ja wahrscheinlich inzwischen, wo du mich findest, aber über Facebook, Twitter, Instagram und so weiter kannst du deine Fragen stellen. Wenn ich nichts weiß dazu, dann leite ich die auch sonst gerne weiter. Oder mit all den Fragen, wenn es viele sind, dann lade ich Marco einfach nochmal ein, dann muss er die alle selber beantworten. Vielen Dank, dass du zugehört hast und ich wünsche dir alles Gute. Bis bald. Ciao.